Der Kakaopreis geht durch die Decke. Ein solches Stückchen hier, ein Alfajor, eine Spezialität aus Argentinien, kostet ein Vermögen. Können wir uns Schokolade und Kakao überhaupt noch leisten? Der Frage werden wir heute nachgehen und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ja, es scheint irgendwie alles aus den Fugen zu geraten. Schokolade, praktisch ein Luxusobjekt, irgendetwas nur noch für die reichen Trader. Zum Glück sind wir welche. Oder ist es nur ein Phänomen, das kurzfristig auftritt, aber auch dann schnell wieder korrigiert? Dieser Frage müssen wir uns natürlich widmen. Und ich denke, Sie werden es selbst erlebt haben. Ostern ist vorbei. Jetzt ist es natürlich nochmal Schnäppchenzeit. Man kann auch Ostereier, Schokolade, osterthematisierte Schokolade günstig kaufen und es ist vielleicht die einzige Chance, aktuell überhaupt einigermaßen preiswert an Schokolade ranzukommen. Und das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, das Alfajor mit 70% purem Kakao, das ist natürlich reiner Luxus. Natürlich ist eine ganze Menge Keks und Creme da drin, aber nichtsdestotrotz, dann kann es natürlich von dem hier weggehen auf sowas und dann kauft man sich dann eben weiße Schokolade. Nichtsdestotrotz, teuer genug ist es immer noch. Apropos teuer genug, ich habe Ihnen mal was mitgebracht, nämlich ein bisschen Geld, der argentinische Peso. Und das ist immer die Frage, ja, viele haben ja so ein Portemonnaie, ich zeige Ihnen mal das Portemonnaie, das lateinamerikanische Portemonnaie. Das sieht nämlich so aus, dass Sie einfach hier so einen Stapel Geldscheine nehmen, das sind so ungefähr 40, vielleicht 50 Euro. Und Sie nehmen diesen Stapel, dann nehmen Sie dieses Portemonnaie, gibt es auch von Designern, schnappen das hier einmal rum. Wenn der Stapel nicht zu dick ist, geht es auch doppelt und dann können Sie es falten und ab damit in die Hosentasche. Ja, Scherz beiseite, das ist leider die bittere Realität in diesen noch eher inflationsgeplagten südamerikanischen Ländern, wo der Peso unter 1000 praktisch gar keinen Sinn macht. Ja, dann haben Sie hier mal einen Zehner. Ja, was in aller Welt mache ich damit? Ja, das sind 10 Cent. Nicht mal. Ja, Quatsch, nicht mal. So ein Cent ist das. Denn 1000 Peso sind 1 Euro, 2000 sind 2 Euro, 100 sind 10 Cent und der Kollege hier ist 1 Cent. Das Papier nicht wert, auf dem er gedruckt ist und deshalb ist er auch so zerflattert. Also Sie sehen, es gibt einiges, womit wir uns beschäftigen können, abseits von Euro, Dollar und Co. Aber am Ende ist natürlich das Augenmerk fürs Trading eher bei den klassischen Themen und heute als Spezialthema Kakao. Lassen Sie uns also direkt mal in die aktuellen Zahlen reingehen, denn da gab es ja einiges. Ja, okay, am Montag war frei, da hatten wir den Ostermontag, da gab es auch nicht so wahnsinnig viel zu holen. Aber jetzt ist es doch schon kräftig angezogen und ich glaube, der wichtigste Termin heute und auch gestern war zum einen Nummer 1 Verbraucherpreisindex, die Inflationsrate aus Deutschland. Wir liegen bei 2,2 und am Mittwoch, heute für mich, für Sie, ja gestern dann, dementsprechend auch hier die Inflationsrate niedriger als die Erwartung, 2,4% in Deutschland in den Erwartungen. So, das bedeutet für den Euro eigentlich ein ganz, ganz klares Signal, dass wir von Frau Lagarde in absehbarer Zeit erwarten dürfen, dass sie sich in dieser Art und Weise äußert, dass sie sagt, Freunde, der Euro wird billiger, heißt also Zinssenkung. Das ist meine Erwartung. Ich bin mir ziemlich sicher, der Markt sieht es mittlerweile ähnlich, denn mit 2,4% Inflationsrate sind wir deutlich, deutlich näher dran am Inflationsziel der EZB. Und damit ist die Frage ganz deutlich im Raum, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit den Zinsen? Sind die überhaupt noch gerechtfertigt oder wird es immer langsam Zeit, da eben entsprechend die Märkte wieder zu fluten mit Geld? Und ich verweise nochmal auf den Peso, ja, weil es einfach so dramatisch ist. Das wird zwangsläufig ja auch irgendwo dann wieder dahin führen, denn je billiger das Geld ist und Sie können sich vorstellen, dann kommt die Inflation wieder ins Spiel. In den Schuhen möchte ich definitiv nicht stecken. Nichtsdestotrotz, das ist die Frage, die Märkte beschäftigt und was die Charts dazu hergeben, werden wir uns natürlich auch gleich nochmal anschauen. Dann am Donnerstag die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland oder der und dann dementsprechend nochmal aus den USA, Erstanträge Arbeitslosenhilfe. Das dürfte jetzt aus meiner Sicht nicht wirklich weltbewegend sein. Natürlich ist immer die Frage im Raum, wie gesund ist die Wirtschaft? Und das kann man von zwei Seiten betrachten. Ja, vielleicht sagen die Marktteilnehmer, hey, wenn die Wirtschaft nicht so gesund ist, vielleicht muss Paul dann auch zügigst die Zinsen senken, um hier wieder so ein bisschen Kohle unters Feuer zu legen sozusagen. Oder die sagen sich, na, wenn die Wirtschaft nicht so robust ist, vielleicht sind die Preise ja viel zu hoch. Ist eher so ein Index- und Aktienthema. Nichtsdestotrotz ist das so die Ambivalenz, in der die Märkte ja letzten Endes immer sind. Und deshalb ist es natürlich immer ganz spannend, auf diese Zahlen und Daten zu achten, insbesondere Intraday, weil man sich da schon mal ganz schnell vergrüßen kann. Deshalb Vorsicht an der Stelle mit zu großer Positionierung. Dann gehen wir nochmal in die kommende Woche am 10. April, dann am Mittwoch, ja, dauert noch ein bisschen, bis wir da sind. Dann geht es um den Verbraucherpreisindex, dementsprechend aus den USA, Inflationsrate, wir sind bei 3,2. Prognose steht noch nicht fest, aber ich wage mal die Behauptung, man möchte gerne sich mehr der 3 nähern, vielleicht sogar eine 2 vom Komma haben, denn das ist natürlich auch hier die Frage, wie geht es weiter mit der Fed, wie geht es weiter mit dem Dollar, wie geht es mit dem Leitzins weiter, ja, stehen einfach noch die 5,5%, ja oder nein, wenn wir uns einfach mal anschauen, was die Marktteilnehmer sagen dazu. Aber das ist eben einfach die Frage, die im Raum steht. Und dann am Donnerstag natürlich der entscheidende Moment für die kommende Woche. Da brauchen wir auch nicht mehr den Freitag groß dazu, sondern ist eher hier wirklich die Frage, wie geht es mit der Zinsentscheidung der EZB weiter? Wird es die große Überraschung geben? Kommen wir auf 4,25 oder 4%, ja, näher an die aktuelle Inflationsrate ran oder hält sich Frau Lagarde und das Team der EZB, halten die sich bedeckt und verschieben das Ganze nochmal um einen Monat oder mehr. Das dürfte einmal natürlich mit der Entscheidung klar werden, aber ganz deutlich sicherlich in der Pressekonferenz der EZB dann kommuniziert werden, denn der Markt wartet darauf. Und das könnte natürlich dem Euro einen entsprechenden Stoß nach unten geben, machen wir uns nichts vor, naja, wenn die Zinsen fallen, warum sollte ich mich dann mit dem Euro beschäftigen, wenn ich mehr Zinsen beim Dollar kriege? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was interessiert den Markt, wenn er erstmal eine Richtung eingeschlagen hat, was die Realität aktuell ist? Ja, das müssen wir ja auch immer wieder feststellen. Deshalb diese zwei Seiten der Betrachtung müssen wir uns natürlich auch immer wieder klar machen. Deshalb meine Idee ist es natürlich immer, wenn es weniger Zinsen gibt, kann man sich etwas anderem zuwenden, also eher Short und Long dann dem anderen Wert. Aber vielleicht sieht der Markt das anders. Das sind immer dementsprechend die Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Das ist aus meiner Sicht die Price Action ja doch eher das, womit wir uns lieber beschäftigen sollten. Und damit gehen wir jetzt in die Charts, beziehungsweise vorher nochmal zur CME. Denn die CME weiß natürlich zu überzeugen mit dem Fed Watch Tool. Und das einfach nochmal, um zu sehen, dass wir eigentlich hier wirklich, also wir können es praktisch sagen, 99%, 98,8, sei es drum, der Marktteilnehmer sind aktuell, und wir haben eben hier noch 27 Tage, ja, aktuell der Meinung, dass es noch bei den Zinsen bleibt, 5,25 bis 5,5. Da hat sich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel geändert seitdem, ja, und deshalb, ja, irgendwie schon. Also man ist ja doch ein bisschen defensiver geworden, geht immer weniger von Zinssenkung aus. Ja, und das ist natürlich auch eher dann die Frage. Ja. Wie sieht es dann aus, wenn die EZB die Zinsen senkt, die Fed aber gleich bleibt? Ja, was bedeutet das für den Euro? Und deshalb gehen wir jetzt mal in die Charts rein. Zuerst mal wie immer der Dollarindex. Und ich bin ja eigentlich immer noch der Meinung, der Dollar bleibt stärker. Ich glaube, das hat sich jetzt auch die Begründung von selbst gegeben. Aber er tut sich eben schwer. Ich gehe jetzt nicht davon aus, das war ja so eine Option, die wir noch in der Vorwoche, wie auch immer mal hatten, dass es doch nochmal runtergeht, das nehme ich jetzt mal raus. Denn ich gehe momentan eher davon aus, ja, selbst wenn wir hier jetzt nochmal ein Stück abdrehen in der aktuellen Woche, das mag vielleicht nochmal runtergehen, aber ich kann mir maximal dann vorstellen, dass wir uns hier an diesem Bereich bewegen. Also heißt der Bereich dieser Aufwärtstrendlinie der kleinen 103,3 Dollar. Das wäre so eine Idee einer Korrektur. Dann wäre das mittlere Bollinger-Band da. Dann kann man ja auch mal von dort abprallen. Und dann ist ja der Weg nach oben frei. Deshalb wäre das so die Idee, die ich hier habe. Einfach ein bisschen Luft holen, nochmal durchstarten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die EZB-Sitzung, der Zinsentscheid der EZB hier durchaus einen Einfluss drauf hat. Und dann dementsprechend den Dollar vielleicht in Schwankungen nochmal runterdrückt, um ihn dann durchstarten zu lassen, weil die Marktteilnehmer merken, Mensch, diese Zinsdifferenz, die ist einfach vom Potenzial her, selbst wenn es keine Zinssenkung gibt, vom Potenzial her einfach größer als das, also zum Dollar, dass es Sinn macht, sich jetzt auf irgendwas anderes zu stürzen. Deshalb aus meiner Sicht ist es hier eher ein Intermezzo. Nichtsdestotrotz, wer jetzt hier long ist im Dollar, der hat natürlich jetzt erstmal schlechtere Karten, weil durch die Schwankungen, und das sehen wir eben auch im Tageschart, ist man dann schnell mal wieder im Minus. Da kommen die Widerstände mit rein. Über die Widerstände müssen wir erstmal rüber. Und dann kann es jetzt, wie gesagt, hier an der Stelle, Sie sehen es ja auch, erstmal ein bisschen abwärts gehen, um dann wieder hochzulaufen. Am grundsätzlichen Szenario endet sich jetzt hier bei mir nichts. 105,50, 106 Dollar. In dem Bereich sehe ich erstmal den Dollar dann anlaufen, um dann nochmal vielleicht höher zu gehen, 107, so in dem Bereich. Aber da ist noch ein bisschen Raum. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt und wo wir dann mittelfristig landen. Wir gehen direkt zum Euro zum US-Dollar, denn der Euro zum US-Dollar ist relativ spannend, auch momentan hier so von den Kerzen her. Kommt direkt von der Unterstützung bei rund 107,40,50 im April nach oben. Und ich bin ja auch beim letzten Mal davon ausgegangen oder gesagt, naja, es kann steigen und fallen. Das ist immer schön, wenn Analysten das sagen, ist ja klar. Ich gehe weiterhin davon aus, dass der Dollar stärker bleibt. Ja, ich bleibe natürlich hier auch meinen Worten treu und dass jede Bewegung im Euro, die aufwärts geht, eher eine Einladung ist, um nochmal nach unten dann durchzustarten. Dass selbst wenn der Euro nochmal auf die 1,10 kommt, was ich mir kaum vorstellen kann, gerade auch in Angesicht der EZB-Sitzung, aber selbst wenn dem so wäre, gehe ich eher davon aus, dass der Euro danach abkippt, weil die Marktteilnehmer einfach dann die etwas höheren Preise nutzen, um zu verkaufen, vielleicht Gewinne mitzunehmen, sofern sie noch da sind, um dann dementsprechend sich eher dem Dollar zuzuwenden, der vom Zinsniveau ja doch noch ein bisschen größer ist, ein bisschen mehr hat. Jetzt mal unabhängig davon, ob beide bis in die Unendlichkeit gedruckt sind, wobei, na, wenn man hier den Peso sieht oder wenn Sie mal nach Venezuela gehen, den Bolivar anschauen, der ist bis in die Unendlichkeit gedruckt worden und von daher ist da sicherlich nochmal Spielraum, aber so weit soll es natürlich nicht kommen und gehen. Also das ist so die Idee, die ich auch hier für den Euro habe zum US-Dollar. Wir gehen mal in die einzelnen Zeitfenster rein und wir sehen eben auch hier, dass der heutige Tag durchaus positiv ist. Auch mal nochmal wieder ganz spannend so zu sehen, ja, der heutige Tag ist der Mittwoch. Wir haben aber das Ganze schon vorbereitet am Unterstützungsniveau, haben wir hier eine Umkehrkerzenformation, nämlich ein Piercing-Pattern, wäre ausgelöst, ein bisschen größer hier, wäre ausgelöst oder wird ausgelöst mit dem Durchschreiten des Hochs. Ja, und dann wäre man im Trade drin, ist nicht ganz perfekt, müsste dann noch ein bisschen höher gehen, aber so von der Idee passt es schon, auch im Gesamtzusammenhang. Ja, und das ist eben dann die Spekulation, Stop-Loss darunter, Einstieg hier, um dann dementsprechend vielleicht am Widerstand auszusteigen oder eben darauf zu spekulieren, dass man vielleicht irgendwie 1,59, vielleicht sogar die 1,10 kommt. Und das ist auch kein Widerspruch zur übergeordneten Analyse, sondern das ist einfach der Bereich, der so zwischendurch durchaus auch möglich ist in den Schwankungen, in den kleineren Zeitfenstern. Und damit kann man natürlich dann in die Stunde nochmal gehen, um sich hier halt entsprechend zu überlegen, gibt es denn noch untergeordnet, ja, kann ich da vielleicht so einen Rücksetzer nehmen, um zu kaufen, um auf die 1,9, 9,50, 10 zu gehen, um von dort aus wieder zu kaufen. Aber Sie merken, damit ist man sehr aktiv und das ist schon wirklich dann schnelles Trading, ist auch nicht für jeden was, man muss ja auch nicht. Und von daher können wir das von den Zeitrahmen erstmal lassen, Woche, Tag, Stunde. Ich glaube, damit ist man ganz gut ausgelastet. Gehen wir als nächstes zum Dollar, zum japanischen Yen. Und hier gibt es noch nicht wirklich viel zu berichten. Es hat sich eigentlich nichts getan. Ja, ich muss schon ganz groß machen, also das Fenster stellen hier und ganz groß einstellen. Sie sehen nach wie vor, der Dollar hängt fest und unabhängig von der Zinserhöhung von der Bank of Japan, die ja historisch war, heißt es hier aber noch lange nicht, dass der japanische Yen jetzt an Kraft gewinnt. Ich meine, wir reden über 5,5 zu 0,01 oder was. Oder 0,1, ja, also nichts. Das macht natürlich ganz klar keinen großen Unterschied. Und von daher, es ist aus meiner Sicht eine Frage der Zeit. Hier hängen offensichtlich noch so ein paar Verkaufsorders. Der Markt ist unschlüssig. Kauforders reinzustellen und so hängt man hier fest. Und Sie sehen aber auch, es wird immer noch daran gearbeitet und das sehen wir an dieser kleinen Grünkerze, dass man hier durchbricht. Deshalb bleibt das Szenario unverändert und ich stelle einfach nochmal hier die 150, die haben wir schon, die 160 Yen zum Dollar in den Raum. Das wäre so ein Kursziel und kann man eben schauen, ob das dann halt tatsächlich mit dem Momentum, mit dem Schwung, mit dem Durchbruch kommt. Oder ob man nicht schon ein bisschen eher hängen bleibt, 154, 155 Yen. Ja, das muss man dann eben sehen. Aber aus meiner Sicht kommt der Durchbruch und er steht aus meiner Sicht auch kurz bevor. Ob das so ist, wir werden es ja sehen. Wir gehen zum Pfund, britisches Pfund zum US-Dollar. Und Sie sehen auch hier, dass wir uns weiterhin in der Seitwärtsbewegung festhalten. Und auch hier gibt es nicht wirklich viel zu tun für Trader. Es geht bei solchen Seitwärtsbewegungen eher mal zu gucken, was passiert unten im unteren Bereich. Ja, das wäre jetzt eigentlich in dieser aktuellen Woche so ein Thema gewesen. Und was gibt es dann oben? Kann man da aussteigen oder shorten? Und wenn man sagt, okay, unten hätte man ja gucken können, gehen wir mal in den Tag rein, hier war es soweit. Ja, das war so ein Thema. Hier ist die untere Begrenzung, kann man ein bisschen hochschieben. Da. Ja, so. Es ist jetzt aber keine schöne Kerzenformation und deshalb, naja, nicht wirklich befriedigend, nicht wirklich schön, ist kein Piercing-Pattern, es ist auch kein wirklich schöner Morningstar, wenn man ihn da rein interpretieren will. Es ist irgendwie so ein Hin- und Her-Geschiebe. Ja, hier sehen wir so ein Piercing-Pattern, das dann in so einen Doppelboden übergeht, ein neues hochformt. Hier sehen wir irgendwie gerade gar nichts. Also auch nicht wirklich einfach dann so zu greifen. Hier sieht man sowas Schönes, was so einen Boden bildet. Das hier ist irgendwie hin und her. Und dann darf man sich gerne auf schönere Situationen einstellen und die werden auch kommen, vielleicht dann in den Bereich des oberen, der oberen Begrenzung um die 1,28 Dollar zum Pfund. Ja, die andere Seite der Welt, der australische Dollar zum US-Dollar. Ja, die andere Seite der Welt hält sich nach wie vor wacker. Ja, Sie sehen es ja, ich gehe ja nach wie vor davon aus, dass der australische Dollar schwächer ist. Es bleibt auch so. Aber er bewegt sich jetzt hier in diesen Mini. Sie sehen es ja, diese Mini-Begrenzung der Kerzenkörper. Völlig egal, ob der jetzt mal nach oben oder nach unten ausbricht. Die Kerzenkörper, Öffnungskurs, Schlusskurs hängen so eng zusammen, dass es eigentlich relativ klar ist, dass man hier eigentlich das Elend nur herauszögert, aber sicherlich nicht verhindern kann. Denn wollte man und könnte man es verhindern, würden wir andere Kerzen sehen, würden wir Durchzug sehen. Aber jetzt sehen wir eben einfach einen Lauf nach unten. Ein kleiner Lauf nach oben, aber am Ende außer Spesen nichts gewesen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wenn es nicht zu Kaufkursen reicht, dann kann man es einmal in die andere Richtung probieren. Ja, dann wird es vielleicht für Verkaufskurse reichen. Und das ist eben einfach die Idee, die nach wie vor hier steht. Ich schiebe das einfach nur ein bisschen weiter. Aber im Großen und Ganzen verändert sich hier an dem Gesamtbild vom australischen Dollar zum US-Dollar nichts. Stattdessen könnte man tatsächlich sagen, den Durchbruch dann eben zu nehmen, den Stop gut ausgewogen hinzulegen, das wäre so eine Idee, die man mit einem, naja, 1:1 plus Chance-Risiko-Verhältnis mal ins Auge fassen könnte, ist man in untergeordneten Zeitfenstern unterwegs, Tag, Stunde, aber wer dann nachts handeln will, dann bietet sich das natürlich an, auf entsprechende Rückläufer zu achten und dort die entsprechenden Kurswenden oder Wendesignale, sowas hier, ein Shootingstar, sowas kann man dann ins Auge fassen, da kommt man eigentlich doch ganz gut rein und hat auch ein bisschen Raum für Pullbacks, um dann das Szenario hier in Angriff zu nehmen. Ja? Also das wäre so eine Idee, die man dabei durchaus in Angriff nehmen kann. Zu guter Letzt, was die Währung angeht, der US-Dollar zum Schweizer Franken. Ich bin davon ausgegangen, dass der Franken jetzt ein bisschen schwächer wird, was eben auch dann an der Zinsentscheidung der Nationalbank, der Schweizerischen Nationalbank oder Notenbank liegt. Und Sie sehen aber auch, so richtig ist es hier nicht wirklich weitergegangen für den Dollar. Wir hängen ja am Widerstand fest, 0,90, 0,91 knapp. Und ich bin zwar auch davon ausgegangen, dass es hier nochmal runtergeht. Es wird sich zeigen, wie stark das dann runtergeht. Momentan sind wir ein Shootingstar. Dann wäre so die Idee hiervon ausgehend, dass wir einfach, sagen wir so ein bisschen, vielleicht bis in diesen Bereich von 0,90 knapp rangehen. Das wäre so eine Idee, die man da durchaus verfolgen kann. Und das wäre tatsächlich auch das wünschenswerteste Szenario. Ja, kurze Korrektur, an den Unterstützungsbereich dann, den wir hier ja auch wirklich haben, im Bereich von 0,90, 0,89, je nachdem. Und dann von dort aus nochmal der Move nach oben. Gerade auch hier wieder unter dem Aspekt, gerade wenn die Fed noch den Zins stabil hält, dann dürfte sowas wie 0,92 ins Auge kommen. Ja, da darf man sich dann damit beschäftigen. Und das wäre dann von unten gesehen, von 0,89, 0,90, durchaus ein interessanter Trade nach oben. Da muss man halt so ein bisschen schauen, inwieweit sich das dann anbietet und man entsprechende Kerzenformationen auch sieht. Ja, gehen wir zu den Rohstoffen. Und was soll ich sagen? Gold ist brutal. Ja, also Gold, auch wenn Gold lange Zeit geschlafen hat, auf einmal entdeckt der Markt das Herz für Gold. Und es ist bemerkenswert, wie stark Gold nicht nur nach dem Ausbruch auch ist, sondern tatsächlich auch im Anschluss durchzieht. Und wir sind über dieser Idee, die ich hier ja hatte, ja bei rund 2.300 Dollar. Und es sieht tatsächlich danach aus, ja, wir sind auch nicht mehr so weit davon entfernt, ja, 2.319, also mal 20, runden wir mal auf die 2.500 Dollar zu kommen. Durchaus mittlerweile ein Szenario, das man sich mal genauer anschauen kann. Da darf man gerne auf ein Pullback warten, um vielleicht diese Idee zu verfolgen. Jetzt direkt reinzuspringen, würde ich nicht unbedingt machen, aus dem einfachen Grund, wo in aller Welt soll der Stop-Loss liegen. Die einzige Möglichkeit, im Wochenchart zumindest sowas gemacht zu haben, wäre hier mit dem Durchbruch durch die rote Kerze. Aber das war hier natürlich auch so ein Fake. Ja, kann sein, dass man dann wieder ausgestiegen oder ausgestoppt wäre. Das weiß ich jetzt, kann ich nicht mehr so beurteilen. Aber sowas ist dann die einzige Möglichkeit, so eine Korrektur dann als Anlass zu nehmen, mit dem Durchbruch oder im Ausbruch aus der Korrektur dann klassisch eigentlich zu handeln. Ansonsten gab es hier im Tageschart nichts oder im Wochenchart. Im Tageschart kann man mal schauen, ja, da gab es mal hier so eine Geschichten. Ja, das haben wir nochmal diese Korrekturtage und ja, diese beiden. Das ist dieser Shootingstar, den wir da hatten. Und jetzt geht es hier eigentlich rapide, vehement weiter. Und zwar außerhalb der Bollinger Bänder. Heißt also, statistisch gesehen sind wir hier so im Bereich von 0,1% aller Preise, die eben hier so stattfinden. Das muss man auch dazu sagen. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass es erstmal ein bisschen zurückschlägt, durchaus da. Und dann darf es ja auch danach nochmal wieder hochlaufen, 2220, 21. Und dann darf es von dort aus erstmal wieder weitergehen. Aber grundsätzlich bin ich hier für Gold nicht nur bullish, sondern ich bin hochgradig positiv. Erstens überrascht und zweitens begeistert. Und ich wiederhole es gerne, weil ich es auch schon die ganze Zeit sage, mit dem Durchbruch und dem Ausbruch kann ich mir jetzt am ehesten vorstellen, dass wir uns dauerhaft über den 2.100 Dollar bewegen können. Und das ist für Gold eine Riesenleistung. Gehen wir zu Silber. Und Silber schafft in dieser Woche endlich auch den Ausbruch durch den Widerstand bei rund 26 Dollar. Also Sie sehen es, eine massive Kerze, eine grüne Kerze. Jetzt hier in der Wochenmitte, natürlich, klar, die Woche ist ja noch nicht vorbei. Erst Mittwochabend, Sie sehen es hier, 22 Uhr. Ja, da ist noch ein bisschen was. Aber wenn es jetzt so weitergeht und spricht auch alles dafür, dass es so weitergeht, dann sind wir auf dem Weg zu den Allzeithochs und bewegen wir uns mit aller Kraft an die 30 Dollar ran. Heißt also, hier geht es dann direkt weiter. Ich lege das mal hier so hin. Da muss man nicht viel an den Zeichnungen ändern, nur so ein bisschen die Lage verschieben. Und ich zeichne auch mal hier die 29,50 ein. Das sind so Marken jetzt, die durchaus interessant werden können. Ja, auch die 27,50, da haben wir nochmal so ein übergeordnetes Hoch, aber so einen kurzen Ausbruch jedenfalls. Aber Sie sehen, da sind wir nah dran. Und deshalb ist jetzt eigentlich tatsächlich die Zeit für den Einstieg schon wieder vorbei. Ja, da kann man nochmal schauen, kurzfristig, ob man nicht so einen Rücksetzer nimmt. Vielleicht kommt es auch mittelfristig oder kurzfristig jetzt bei rund 27,50 nochmal zum kleinen Dip. Das wäre eine Chance, um nochmal einen Einstieg zu suchen. Vielleicht sogar wiederum bei rund 26 Dollar. Aber ansonsten, wenn der Dip nicht kommt, dann ist Silber hier durchgelaufen, durchgestartet. Und dann muss man sich die Frage stellen, wie geht es dann eben bei rund 30 Dollar weiter? Ja, also wie gestaltet sich das dann da? Sehen wir genauso einen Ausbruch wie bei Gold, dann wäre das natürlich massiv. Oder sehen wir ein Pullback, eine Umkehr, eine Korrektur, dann würde das dann die Frage in den Raum stellen, wann gibt es denn dann entsprechende Kaufkurse zu günstigen Preisen. Ja, der letzte Rohstoff, der eigentlich der klassische ist, ja, den wir ja auch immer anschauen, ist Öl. Öl ist immer mit dabei. Natürlich, weil die meisten ja auch irgendwie in einer anderen Art und Weise damit betroffen sind. Viele handeln Öl auch, aber die meisten haben eben Auto oder Öltank. Na, irgendwie gibt es Öl oder in der Hautcreme ist auch Öl drin. Ja, also Öl ist halt überall dabei. Und Öl, was macht das? Öl steigt. Also wir sind hier über den 85 Dollar drüber. Also das war ja so ein Widerstandsbereich, der ja ein bisschen wie immer variabel ist. Ja, da sind wir drüber, egal wo wir den jetzt so hinlegen. Und das Ganze ist natürlich eher die Idee, dann auch da auf Wochenbasis das zu sehen. Es sieht aktuell danach aus, und das muss man natürlich dann am Freitag beurteilen, als ob der Durchbruch auch hier, der Ausbruch, geschafft wäre. Ja, dann könnte man dann das Ganze löschen. Ja, und dann könnte man das Ganze eben erstmal hier ein bisschen weiter fortführen, bis wir dann an die 93 Dollar ranlaufen. Das wäre für Öl schon mal gewaltig. Ja, dann können wir uns eben vorstellen, irgendwie so Anfang Mitte Dezember waren wir hier noch bei rund 70 Dollar. Und dann laufen wir hier so langsam, aber stetig C, ist auch Öl, ja, natürlich ist es C, immer weiter nach oben, ohne große Korrektur, sondern die Korrektur findet ja immer nur so zeitlich statt. Ja, geht es mal eine Woche hoch, dann geht es mal eine Woche runter, geht es mal hoch. Und das ist natürlich so für Trading, gibt es auch für Trader, gibt es ja wenig Ansätze. Aber wir sehen, es läuft eben Stück für Stück nach oben. Und das könnte sich jetzt tatsächlich auch nochmal mit dem Ausbruch hier beschleunigen. Und damit stelle ich mal zumindest die 90 Dollar in den Raum, so als erstes Kursziel. Und dann eben noch die rund 93 Dollar, sowas in dem Bereich. Und von dort aus muss man die ganze Lage nochmal neu beurteilen. Ja, jetzt kommen wir zum Star des Ganzen, Kakao. Ja, ich meine, Kakao ist etwas, ich kann es gar nicht, oft genug sagen, Kakao ist etwas, was sicherlich viel überrascht hat. Ja, warum ist Kakao jetzt eigentlich so gestiegen? Charttechnisch kann ich Ihnen jetzt natürlich irgendwas von Aufwärtstrend erzählen und ich kann Ihnen natürlich auch sagen, hier dieser Ausbruch ist ja klar. Nur so klar ist es natürlich nicht. Ja, charttechnisch, Aufwärtstrend, das stimmt schon, Ausbruch kann man auch machen. Aber Sie können natürlich nicht erwarten, wenn Sie dann hier irgendwo bei 4.340 ausbrechen, dass Sie sich bei 10.000 Dollar wiederfinden. Ja, das ist, wäre obszön, das zu behaupten. Und das wäre auch nicht seriös. So, und das liegt zum einen und zuallererst mal an den fundamentalen Faktoren. So, und dann haben wir eben gerade in Westafrika, die größte Kakaoregion der Welt, haben wir natürlich in der Elfenbeinküste, in Ghana, die größten Produzenten, haben wir entsprechende Wetterkapriolen. So, und Wetterkapriolen bedeutet Dürre, Regenfälle, Fluten und das Ganze gepaart mit Pilzen. Ja, Pilzen, die auch letztendlich der Kakaopflanze oder der Kakaofrucht zugesetzt haben. Und das bedeutet am Ende, dass das Angebot deutlich geschrumpft ist und da hilft auch nicht, dass ich jetzt hier in der Kakaoregion in Südamerika bin. Ja, denn Argentinien, Peru, ich weiß nicht, wie es mit Chile ist, ich gehe aber davon aus, auch ebenfalls. Ja, das sind diese gesamten Anden, das sind natürlich auch Kaffee- und Kakaogebiete. Und auch hier, ja, in Argentinien, Tafel Schokolade, 5,80 Euro, ja, also rund 6 Dollar. Das ist schon mal ein Wort. Ja, selbst wenn da viel weiße Schokolade dabei ist, also viel Milch und Zucker, ja, gar nicht so das, was eigentlich gesund sein sollte. Aber selbst hier sind die Preise hoch. Und das bedeutet eben einfach, wir haben auf der einen Seite dieses geschrumpfte Angebot in Afrika durch eben Unwetter, Schädlinge und eben Pilze, Pilzbefall und damit halt verdorbene Ware. Und natürlich, und da kommen eben wieder die Entwicklungsländer ins Spiel, namentlich und vorrangig reden wir mal da auch wieder über China. Ne, gestiegene Mittelklasse, gestiegener Appetit, auch auf Schokolade, vielleicht auch höherwertige Schokolade, ja, 70-80% Kakaobestandteil. Ja, und da sitzen wir dann in dieser Zwickmühle und das ist das, was den Preis nach oben treibt. Jetzt ist natürlich die Frage, zieht das denn eben jetzt den Preis dauerhaft nach oben? Und da darf man natürlich genauso wenig sich darauf versteifen, dass man sagt, es ist immer billig. Natürlich, wenn ein Preis deutlich nach oben steigt, was wird passieren? Die Produktion wird versucht angekurbelt. Ja, also man versucht die Produktion anzukurbeln, weil es lässt sich ja viel Geld verdienen. Da will ja jeder mit dabei sein. Das dauert mit Rohstoffen aber. Ja, das heißt, sie müssen ja erstmal wieder neu anbauen. Die Frucht muss wachsen, die muss reifen. Das muss eben alles prozessiert werden. Und das ist natürlich nichts, wo sie jetzt mal von jetzt auf gleich einfach eher wie so eine CD kopieren und die auf den Markt werfen, sondern das dauert halt. Und das dauert eben zumindest mal dieses eine Jahr, dann muss man zum nächsten Jahr wieder schauen. Das zeigt aber auch dementsprechend, wenn man sich mal die Future-Struktur anschaut, dass schon dann das Ganze für dieses Jahr eigentlich schon so bleibt, ja, dass man, wo soll es auch herkommen, das muss man sich auch ganz klar sagen, aber dass natürlich dann irgendwann die Erwartungshaltung ist, dass man irgendwo bei $5,000 wieder landet, also kurzum, sich das Ganze wieder normalisiert. Heißt also, für Trader, die sich jetzt mit Kakao beschäftigen, kann man jetzt irgendwie nochmal auf höhere Preise setzen. Ich wäre da sehr vorsichtig. Wir sehen es auch hier bei den 10.000 abgeprallt. Ich meine, wen wundert es ja, dass natürlich da Gewinne mitgenommen werden. Das liegt da auf der Hand. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt, wenn es sich sogar rapide runtergeht, dass es jetzt erstmal schrittweise nach unten geht. Da kann man wirklich auch sagen, 8.000, 7.000, 7.500 bis eben, dass wir uns hier an die 6.000 ran nähern. Damit wäre erstmal so eine Idee, im Grundsatz hier im Raum, dass man dann sagt, naja, zumindest haben wir ungefähr die Hälfte dieses steilen Anstiegs wieder abgearbeitet. Ja, das wäre schon mal etwas, was dem Kakaopreis und vielleicht auch dann dementsprechend den Schokoladenpreis, ja, vielleicht zu Weihnachten, entsprechend reduziert und wieder runterbringt. Ja, sollte man das jetzt shorten? Tja, das ist die große Frage. Natürlich kann man dann auch wieder überrannt werden. Deshalb, wenn man irgendwie hier rangeht, in so eine heiße Geschichte rangeht, dann ist natürlich immer die Frage, stelle ich mich wirklich gegen diesen Zug oder eben nicht? Ich würde mal sagen, wenn man das macht, dann selbstverständlich mit deutlich reduziertem Risiko. Das Abwärtspotenzial ist natürlich da, aber es ist eben nicht sofort da aus genannten Gründen. Und wenn man das eben machen will, dann kann ich natürlich gerne auch hier auf die CFXD, ja, Plattform verweisen, hier von Swissquote. Und dann könnte man zum Beispiel auch mal so kurzfristig da rangehen. Ja, da sehen Sie, dann hätten Sie diesen gesamten Move eben auch mitmachen können. Dafür wird sowas ja auch angeboten. Denn natürlich, klar, Sie können den Future handeln, Sie können den CFD handeln. Und hier zum Beispiel bei Swissquote wird eben der CFD eben auch angeboten, genauso wie von all den anderen Rohstoffen und auch Währungen, die wir besprechen, genauso wie Aktien und so. Da ist ja alles mit dabei. Ja, also nicht vergessen, das können Sie hier natürlich auch wunderbar umsetzen und halt dementsprechend auch mit verfolgen. Ja, gehen wir schlussendlich in die Kryptos rein zum Bitcoin und alle reden ja schon von den 100.000. Ich jedenfalls tue es, aber der Weg dahin ist einfach natürlich nicht ganz so einfach, wie man sich das wünscht. Am Ende so als Trader, man sitzt in so einer Position, ja, und hofft dann eigentlich, dass man möglichst schnell dahin kommt, wo man hin will, um dann bestmöglich, schnellstmöglich auch wieder auszusteigen, weil es ja doch immer irgendwie, naja, man redet ja über Geld und dann ist es da, dann ist es wieder weg und die Schwankungen und hin und her. Aber so ist es eben. Und wo schwanken wir? Natürlich am Allzeithoch. Ja, da sind wir rübergebrochen, da sind wir runtergekommen und jetzt schwanken wir drumherum um die, naja, sagen wir rund $70.000. Da kommen wir momentan nicht vom Fleck, was den Bitcoin angeht. Und das bedeutet hier im Endeffekt auch, dass wir etwas indifferent in der Richtungsfindung sind. Bleibt ja nicht aus. Ja, was gewonnen wird, wird auch gleich wieder verloren. Jetzt will ich aber auch nicht sagen, dass die Marktteilnehmer sofort hier die Reißleine ziehen. Ich bin fast der Meinung, nein, nicht fast, weil ich spreche ja darüber, also bin ich offensichtlich auch der Meinung, dass wir uns in den Bereich auf rund $60.000 hinbewegen können. Das ist so die Idee, die ich hier erstmal auch habe für den Bitcoin. Und damit hätte man aus meiner Sicht schon mal einen ganz guten Ansatz, um nochmal einzusteigen. Ja, dann wäre man ungefähr $10.000 günstiger. Und wenn man dann eben darauf setzt, dass man eben auf die $100.000 geht, vielleicht, ja, klappt das ja tatsächlich nach dem Halving oder mit dem Halving, vielleicht aber auch nicht, man weiß es nicht. Wir sehen aber auch, dass der Bitcoin so schwer sich dann eben über 2 Jahre oder 3 Jahre gar getan hat, am Ende doch wieder zurückgekommen ist. Und das darf dann auch gerne Mut machen, um eben sich weiterhin mit dem Bitcoin positiv zu beschäftigen. Jeder muss natürlich selber so seine Entscheidung dazu treffen, aber so der Bereich um die 60.000, da würde ich mal so anfangen, schon mal den einen oder anderen Satoshi ein bisschen freundlicher anzugucken. Und sollte der Bitcoin noch weiterfallen, sagen wir auf die rund 53,5, 54, sowas in dem Bereich, was mich jetzt überraschen würde. Aber sollte es so weit gehen, dann haben wir hier durchaus Preise, von denen man dann durchaus weiterhin profitieren kann. Und da sehen Sie, da hätte man fast, wenn man diese 100.000 eben ansetzt, dann hätte man wieder eine Verdopplung vor Augen. Und das ist sicherlich das, wo viele entsprechend schwach werden sollten oder dürften. Ja, also das ist eine reine Annahme. Das heißt nicht, dass Sie schwach werden sollen, aber das heißt durchaus, dass Marktteilnehmer dann durchaus bereit sein dürften, sich entsprechend zu positionieren, vielleicht hier Gewinne mitnehmen, da unten wieder neu einsteigen, zack, 20.000 Dollar mehr zum Investieren. Ja, so läuft das Spiel halt. Und zu guter Letzt, wir gehen zu Ethereum. Ethereum hält sich, hält sich wacker, hält sich zumindest unterhalb des Allzeithochs auf, und zwar deutlich unterhalb. Ich bin ja davon ausgegangen, dass Ethereum weiter nach oben läuft. Ich gehe auch weiter davon aus, dass es so kommt. Momentan kann ich mir aber auch vorstellen, dass hier noch so ein bisschen Schwankung kommt. Und wenn man das so ein bisschen kombiniert mit dem kleinen Durchschnitt 20, kommen wir so auf rund 3.100, 3.050 Dollar. Und damit wäre idealerweise der Korrektur auch Genüge getan. Und sicherlich wird es viele Marktteilnehmer geben, die genau das dann auch zum Einstieg nutzen. Sollte das nicht reichen, gleiche Situation, ähnliche Idee wie beim Bitcoin, dann kommen so die 2.600 ins Spiel und auch dann hat man bis zum Allzeithoch, also bis zum wirklich übergeordneten Kursziel, nochmal eine knappe Verdopplung plus der Fantasie, die aus der Gier dann entspringt, wo man sagt 6.000, 7.000, 10.000, go, ja, to the moon. Das weiß ja natürlich kein Mensch, aber das sind natürlich dann die Sachen, die erst dann besonders viel Freude machen, wenn man günstig eingestiegen ist. Und aus meiner Sicht momentan betrachtet und in den Gesamtumständen wäre der Bereich um 2.600 Dollar für ein Ethereum durchaus einen tieferen Blick wert. Ja, auch hier gilt, muss jeder für sich selber entscheiden, logisch. Aber ich kann mir vorstellen, dass das durchaus interessant sein kann. Ja, und damit haben wir schon, wir haben so ein bisschen mal einen Ausflug gemacht, nicht nur in die altbekannten Werte, ich habe kaum mal mit dazu genommen, weil eben einfach wirklich viel passiert und sich vielleicht selbst gewundert haben an der Kasse, was ist da eigentlich hier mit der Schokolade los? Und ich finde es auch ganz spannend, sich mal mit Themen zu beschäftigen, wie das lateinamerikanische Portemonnaie. Vielleicht gibt es das auch irgendwann mal von den Designern. Nein, ich scherze, also natürlich nicht. Aber es zeigt einfach auch die Dramatik, die mit der Inflation verbunden ist. Und das darf man eben natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, es ist ja, sind ja auch immer Menschen damit verbunden, ja, die eben darunter halt auch leiden. Auf der anderen Seite, manchmal hilft ein bisschen Sarkasmus halt auch weiter, um mit den Dingen klarzukommen. Und ich denke, dann die Mischung macht's. Wenn Sie es ähnlich oder anders sehen, lassen Sie mir gerne einen Kommentar hier unter dem Video da. Freue mich drauf und dann können wir auch ein bisschen diskutieren. Und ansonsten, wenn Ihnen das Ganze gefällt, dann abonnieren Sie auf jeden Fall hier den Kanal von Swissquote und die Playlist Fast & Forex, gerne aber auch die Marktwoche. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende, ist ja bald soweit. Und dann sehen wir uns am Montag wieder mit der Marktwoche. Bis dahin, alles Gute, Ihr Wieland Dahlt.